Sherlock Holmes und Dr. Watson fahren miteinander zum Zelten. Mitten in der Nacht weckt Sherlock Holmes seinen Kumpel Watson auf.
Watson, Watson, wach auf, ich muss dir unbedingt was zeigen.
Wie, was hier mitten in der Nacht?
Watson, schau in den Himmel und sag mir, was du siehst.
Oh, Mensch, mitten in der Nacht, okay.
Oh, ich sehe Millionen von Sternen.
Ja, und was sagt dir das, Watson?
Naja, also astronomisch Millionen von Sternen und wahrscheinlich Billionen von Planeten. Astrographisch Saturn im Sternbild des Löwen. Horologisch, kein Viertel nach drei sei in der Nacht. Meteorologisch, morgen wird es ein Bombenwetter, hey. Naja, und theologisch, ich sagte, wir haben einen großen Gott.
Und was sagt es dir, Sherlock Holmes?
Holmes schweigt eine Minute.
Watson, man hat uns das Zelt geklaut. Christsein zwischen Highlights und Lebensstürmen. Während sich Sherlock Holmes über das geklaute Zelt zu Tode ärgert, sieht Watson weiter. Sieht Watson über die Krise hinaus. Mal egal, ob aus Dummheit oder aus Weitsicht, Watson tut etwas, was Christsein zutiefst auszeichnet. Christen sehen dahinter. Christsein zwischen Highlights und Lebensstürmen heißt dahinter sehen in den Lebensstürmen. Wenn einem das Zelt geklaut wird. Und auch dahinter sehen angesichts von Highlights, wo das Leben zu flutschen scheint, auf das, was uns Gott in den Stürmen und in den Highlights zeigen will. Noch mehr als dieser Joke von Sherlock Holmes und Dr. Watson buchstabiert dieses Weitersehen die Erzählung vom Seewandel des Petrus durch. Predigttext für den heutigen Sonntag. Ich lese uns den Predigttext für heute aus Matthäus 14, die Verse 22 bis 33. Und alsbald drängte Jesus die Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm ans andere Ufer zu fahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er auf einen Berg, um für sich zu sein und zu beten. Und am Abend war er dort allein. Das Boot aber war schon weit weg vom Land und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer. Und da ihn die Jünger sahen auf dem Meer gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach, komm her, und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, rette mich! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie stiegen in das Boot und der Wind legte sich, die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Herr, segne dein Wort an uns allen. Amen. Christsein zwischen Highlights und Lebensstürmen. Drei Punkte, mit denen ich den Text stark machen möchte. Ein erstes, Jesus fragt nach deinem Glauben im Alltag. Jesus fragt nach deinem Glauben im Alltag. Was war das für ein Tag gewesen, von dem die Jünger herkommen? Und hier am Abend eines Tages, dem unglaublich viel schon vorausgegangen ist. 5000 Menschen, die Frauen und Kinder noch gar nicht mitgerechnet, sind satt geworden. Weil Jesus 5 Brote und 2 Fische so lange verteilt hat, bis alle satt waren und obendrein noch 12 Körbe voll übrig. Jesus hat das Unmögliche möglich gemacht. Die Jünger sind begeistert. Das ist unser Mann, das ist unser Jesus, der neue König. Wer das schafft, 5000 Männer plus x Frauen und Kinder satt zu machen. Wenn ich der wäre, dann.
der neue König. Jetzt kann uns nichts mehr passieren. Ausgesorgt, versorgt. Das ist unser Mann. Und den lesen wir direkt im Anschluss an diese Szene, an diese Erzählung von der Speisung der 5000, unseren Predigttext. Und sogleich trieb Jesus seine Jünger in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren. Die Jünger haben einen Tag hinter sich, wie man ihn sich eigentlich nur erträumen kann. Was sie erlebt haben, ein Highlight im wahrsten Sinn des Wortes. Und was machen sie? Sie wollen aus dem Highlight einen Kronleuchter machen. Ein Dauerhighlight, das nicht mehr aufhört zu leuchten oder eben sie mit Brot zu versorgen und mit all dem, was man zum Leben so brauchen könnte. Am deutlichsten wird das im Johannesevangelium, wo die Menschen ihn nach dieser wunderbaren Speisung zum Brotkönig machen wollen. Und die Reaktion von Jesus, wie sie dort noch mindestens so eindrücklich geschildert wird wie bei Matthäus, er zieht sich zurück und schickt die Leute mitsamt seinen Jüngern fort in den Alltag. Auf den ersten Blick ja völlig unverständlich. Weshalb treibt Jesus seine Jünger ins Boot, wohl wissend, was sie dort erwartet, nämlich nicht nur der Alltag, sondern Wind und Wellen im Alltag? Auf den ersten Blick unverständlich, bekommt seinen Sinn dann doch, wenn wir schauen, worauf die Jünger denn gehofft haben. Die Jünger waren sowas von fixiert auf dieses Wow. Brot, die Fülle, jetzt, warum nicht morgen auch? Ausgesorgt, versorgt, jetzt und zukünftig. Darauf war der Blick der Jünger fixiert. Und das war für Jesus ein Problem. Bis heute schenkt Jesus gerne Highlights und will doch nicht, dass wir uns um sie drehen. Jesus selber will unsere Lebensmitte sein. Mein Glauben, mein Vertrauen, meine Anbetung, die sollen ihm gehören und nicht den Dingen, die er getan hat oder die ich mir so sehr von ihm wünsche. Nicht den wunderbaren Führungen, von denen, glaube ich, viele von uns im Rückblick auf ihr Leben etwas erzählen könnten. Nicht im Blick auf Gebetserhörungen, die wir von ihm erhoffen. Natürlich will Jesus unser Gebet und unsere Klage und das zutiefst alltagstauglich. Die Bibel ist ja voll von Verheißungen, dass wir ganz konkret zu Gott kommen sollen mit dem, was uns auf dem Herzen liegt und ihm im Gebet sagen und bringen, was uns Not macht. Voll davon ist die Bibel, von diesen Verheißungen im Gebet zu ihm zu kommen. Und doch ist da ein Unterschied, ob ich mich sogar im Beten eher um die Dinge drehe, die ich im Blick habe, oder um Jesus. Worum dreht sich mein Leben und vielleicht sogar mein Beten? Bete ich Jesus an oder bete ich die Dinge an, die ich so gern von ihm hätte? Tag aus, Tag ein. Manchmal denke ich, selbst in unseren freien Gebeten, wenn man sagt, keine Gebetsrituale, keine vorformulierten Gebete, nein, wir beten frei. Manchmal denke ich, unsere freien Gebete, die sind gar nicht so frei. Wenn ich meine eigenen freien Gebete angucke, dann ist es doch meistens jeden Tag das Gleiche. Worum drehe ich mich bis hinein in mein Gebet? Um die Dinge, die ich so gern hätte, oder um Jesus? Jesus will als Person unser Vertrauen. Und wenn Jesus immer wieder Highlights schenkt, Gebetserhörungen oder auch Wege in einem Leben wunderbar führt und fügt, dann ist es das eine, dass er uns ganz konkret Gutes tun will. Wir haben keinen missgünstigen Gott oder einen Gott, der dem egal ist, wie es in der Schule läuft oder wie wir durchs Leben kommen. Nein, Gott hat ein Interesse an uns, voller Liebe und Fürsorge. Die Frage ist nur, worum drehen wir uns? Um die Dinge, die wir so gern hätten? Die Gaben des guten Gebers, also richtig fromm? Oder um den Geber aller guten Gaben selbst? Die entscheidende Funktion von Wundern, von Gebetserhörungen, oder wenn wir sehen, wie Gott führt in einem Leben, die entscheidende Funktion all dessen ist eine andere, als dass wir sie um sie drehen. Mal eine kleine Umfrage, kurz heute Morgen, mal alle Brillenträger, Hände hoch. Brillenträger unter uns,
Noch einige. Gibt's auch Optiker? Hat's einen Optiker hier? Nee, kein Optiker. Aber glaub, nachvollziehen kann es trotzdem jeder. Außer dem Optiker wird vermutlich keiner von uns seine Brille den ganzen Tag im Regal liegen haben. Ja? So liegt er toll im Regal, schön anzusehen. Ich bewundere von morgens bis abends die Schönheit meiner Brille. Eine Brille ist zum Tragen da. Eine Brille erfüllt auch erst dann ihren Sinn und Zweck, wenn ich sie aufsetze und durch sie hindurchschaue und das Leben scharf wahrnehme. Wenn Jesus ein Wunder tut, dann macht er das, was ein Optiker tut. Er greift ins Regal und zieht eine Brille auf, um sie uns aufzusetzen. Was machen wir? Wir nehmen die Brille und sagen, ja, schön, im besten Fall nur danke, wenn es höflich ist. Und 5 Minuten später daheim dann, Menschenskind, ich hätte doch gerne andere. Wir nehmen die Brille, staunen über ihre Schönheit und 5 Minuten später könnte es doch auch eine andere sein. Jeder Optiker hätte seine helle Freude dran. Jesus nicht, weil er uns Wunder, Gebetserhörungen, Führungen wie eine Brille als Sehhilfe reicht. Um durch sie hindurchzuschauen und darin zu erkennen, was wirklich zählt. Herzlich gern tut Jesus Wunder. Herzlich gern führt er und erhört er Gebet. Und doch soll all das eine Sehhilfe sein auf ihn, das Wunder schlechthin. Jesus. Wenn Jesus Wunder tut und gute Gaben schenkt, dann will er durch die Gaben hindurch als der Geber aller guten Gaben erkannt. Und dort, wo wir uns umgekehrt erhoffen, dass er eingreift und handelt, und eine Reaktion von ihm erbitten, dann zeigt uns seine Reaktion hier, Treiber die Jünger ins Boot zu steigen. Zeigt uns diese Reaktion hier, stopp, dreh dich nicht um dein Anliegen, um deinen Stand, um deinen Wohlstand und all das, was dir so wichtig ist, sondern vertrau mir. Ein interessantes Sprachspiel, ich weiß nicht, ob ich es vielleicht sogar im Dezember erzählt habe, wenn man fragt, wie dieses Vertrauen geht, dieses Durchschauen auf Jesus, wie mache ich das, ihm Vertrauen? Eine andere Übersetzung für das hebräische Wort Batach, Vertrauen. Man kann auch übersetzen, ich verlasse mich auf Gott. Und an dem wird deutlich, wie Vertrauen geht. Ich verlasse mich auf Gott. Diese 5 Worte kann nur der von sich sagen, der auch bereit ist zu den ersten 3. Ich verlasse mich auf Gott kann nur der von sich sagen, der auch bereit ist zu sagen, ich verlasse mich auf Gott. Das heißt Vertrauen, dass ich meine Möglichkeiten, dort wo ich die Dinge im Griff habe, Brotvermehrung, und meine Unmöglichkeiten, dort wo ich nicht weitersehe, verlasse und mich auf ihn verlasse. Herr, da hat der Bettel, ich verstehe es nicht, ich kann nicht mehr, ich mag auch nicht mehr. Wie soll es weitergehen? Die Noten in der Schule, wenn es nicht läuft, die Krankheit, die Diagnose ist radikal und klar. Einsamkeit. Kein Wagen mehr. Ja, da hast du Bettel. Ich verlasse mich auf Gott. Mit diesem Vertrauen lädt uns Jesus ein. Lädt ein, ist positiv formuliert. Treibt Jesus seine Jünger, die so sehr an dem irdischen Gut hängen. Wenn er sagt, stopp, worauf vertraut. Jesus fragt nach deinem Glauben im Alltag. Das zweite, Jesus kommt zu dir, wenn es stürmt. Vers 24. Das Boot aber war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. 3 Hämmer auf einmal sind es, die den Jüngern das Leben schwer machen. Fernes Ufer, Wellen und Wind. Und vermutlich könnte es manch einer von uns ähnlich formulieren heute. Ich sehe kein Land. Ich weiß nicht, wie ich es schaffen soll, das Haus abzubezahlen. Arbeit, die Ausbildung, das heimatliche Ufer, so weit weg.
Habe ich Jahre in die Kinder investiert, haben wir sie großgezogen miteinander und jetzt gehen sie einen Weg, den wir uns anders vorgestellt hätten. Man sieht sie nicht mehr, den Enkel auch nicht. So viel investiert und jetzt heimatliches Ufer, weit. Der Boden wackelt unter den Füßen im Boot, heute. Wenn Gesundheit nicht mehr die ist, die sie schon war. Im eigenen Leben, beim Ehepartner, bei den Kindern, bei den Eltern. Der Wind bläst mir ins Gesicht. Ich glaube, ich könnte vermutlich auch manche von uns formulieren. Am Arbeitsplatz oder angesichts eines fehlenden Arbeitsplatzes. Und ich denke, jeder kann ganz persönliche, uferlose Wellen und Windsituationen hinzufügen. Christsein zwischen Highlights und Lebensstürmen. Ich finde, passende Überschrift zu diesem Predigtext heute Morgen. Christsein zwischen Highlights und Lebensstürmen heißt, Jesus mutet uns diesen Alltag zu. Das ist ja nicht irgendein Strafgericht, in das Jesus seine Jünger schickt, sondern das ist ihr Alltag. Sie waren Fischer. Der See ist ihr Leben. Banaler Alltag. Und zu dem gehören Stürme dazu. Jesus mutet uns den Alltag dieser Welt zu. Und er weist sich doch als ein Herr, der zutiefst alltagstauglich mitten im Alltag kommt. Vers 25, aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Jesus kommt und wie er kommt. Er läuft auf dem Wasser. Jesus kommt zu seinen angefochtenen Jüngern. Das ist das eine, was ich festhalten und ihnen zusprechen möchte heute Morgen. Jesus kommt und er kommt zu dir und er lässt dich nicht im Stich. Und wie er kommt. Jesus geht auf dem Wasser. Und das Bedeutende daran ist natürlich zum einen das Naturwunder. Und doch will Jesus damit noch mehr zeigen. Jesus läuft auf dem Wasser, das seinen Jüngern zu schaffen macht. Und Jesus geht genau über die Wellen, die den Jüngern den Boden schwanken machen. Und Jesus läuft genau dem Wind entgegen, der den Jüngern ins Gesicht bläst. Mit seinem Gang auf dem Wasser stellt Jesus klar, wer der Herr im Haus ist oder auf gut Schwäbisch, wo der Bartel den Most holt. Sturm, Wellen, Uferlosigkeit in meinem Leben haben nicht das letzte Wort, sondern Jesus, der dem Wind entgegengeht, der über den Wellen geht und auf dem Meer läuft, das uns unterkriegen will. Und der hier den Jüngern zuruft, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Seid getrost, fürchtet euch nicht. Wenn man sich die Szene so vor Augen malt, diese Nussschale da im Sturm, und dann ruft da einer, seid getrost, fürchtet euch nicht. So angesichts dessen, dass die kurz davor sind, als Fischfutter das Boot von unten anzugucken, ein bisschen leichtfertig könnte man sagen, seid getrost, fürchtet euch nicht. Wären da nicht diese zwei Worte dazwischen? Seid getrost. Ich bin. Fürchtet euch nicht. Jesus begründet und untermauert seine Aufforderung, seid getrost, fürchtet euch nicht. Mit diesen zwei Worten, ich bin's. Und die Jünger wissen, wer vor ihnen steht. Aus dem brennenden Dornbusch hat er sich dem Mose so vorgestellt, ich bin der Ich Bin. Und wenn Jesus in den sieben Ich Bin-Worten, wie sie das Johannesevangelium überliefert, eben beginnt mit Ich Bin und jetzt seinen Jüngern zuruft, ich bin's, dann ist das mehr als nur ein Erkennungsmerkmal. In diesen Worten, Jesus, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht, erkennen die Jünger, vor uns steht kein anderer als der allmächtige Gott. Der, der diese Welt geschaffen hat, der sich Mose im Dornbusch offenbart hat, der Israel aus Ägypten befreit hat und der diese Welt einmal vollenden wird. Ich darf getrost sein. Ich brauche mich nicht mehr zu fürchten. Mehr noch, er nimmt die Furcht. Jesus kommt und er kennt unsere Stürme und ich will es Ihnen zusagen heute Morgen, wo auch immer Ihr Lebensboot in diesen Tagen durchgerüttelt wird.
Wir haben einen Herrn, der kommt. Und es ist kein anderer als der lebendige Gott. Drittens und letztens, Jesus ruft dich heraus. Jesus fragt nach deinem Glauben im Alltag. Jesus kommt zu dir, wenn es stürmt. Und das Dritte, Jesus ruft dich heraus. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und Jesus sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Petrus ist fasziniert. Ach, das will ich auch. Wie Jesus über den Wellen stehen, die mir das Leben schwer machen. Wie Jesus dem Wind entgegentreten, der mir ins Gesicht bläst. Aber bevor Petrus sich über den Bootsrand stürzt, in der Meinung, was der schafft, schaffe ich schon lang, wendet Petrus sich an Jesus. Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Petrus weiß, es wäre lebensmüde, einfach loszugehen. Aber auf dein Wort will ich es wagen. So hat Petrus dem Jesus schon bei seiner Berufung gesagt, aber auf dein Wort. Und dann macht er diesen wunderbaren Fischzug, wie in Lukas 5 erzählt. Und so sieht es auch in unserer Geschichte noch genauso. Auf dein Wort. Herr, bist du es, dann befiehl mir. Friedrich, echter Schwabe, fährt mit seinem Daimler in die Waschanlage. Besitzer der Anlage staunt nicht schlecht, als der tolle Daimler rauskommt, blitzblank, aber der Fahrer fehlt. Er läuft hin, um zu gucken, was da los ist, als es plötzlich anfängt, Schläge zu tun. Und die Waschanlage anfängt zu rumpeln und zu pumpeln und plötzlich haut den Friedrich durch die Bürsten hinten raus aus der Waschanlage auf den Boden, klatschnass. Als der seine fünf Sinne wieder beieinander hat, fängt er an, loszuschimpfen wie ein Rohrspatz. Der Besitzer der Anlage läuft zu ihm hin, um zu retten, was zu retten ist. Was haben Sie denn gemacht? Ah, bloß das, was auf deinem blöden Schild da steht. Fenster schließen, Bremsen lösen und Gang raus. Was in unserem Predigttext jetzt passiert, ist so eine echte Gang-raus-Geschichte. Nur mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass Petrus es besser macht als Friedrich. Während Friedrich Gang raus ausschließlich auf Schwäbisch hört und deshalb zu früh aussteigt und sich in der Waschanlage die Dusche holt, versteht Petrus dieses Gang raus zuerst auf Hochdeutsch und dann auf Schwäbisch. Petrus legt im Gegensatz zu Friedrich zuerst den Gang raus und überlässt jetzt die Führung bei all dem, was kommt, Jesus, bevor er dann tatsächlich aber auch den zweiten Schritt geht, Gang raus und aussteigt aus dem Boot. Es gibt einen Unterschied zwischen eigenem, mächtigem Karrierestreben, so nach dem Motto, so ein Seewandel hat mir in meinem Lebenslauf noch gefehlt, oder einer Berufung durch Jesus. Nur die Berufung trägt Früchte. Gang raus heißt für Petrus zuerst den Gang lösen und sich Jesus anvertrauen. Beides gehört zusammen. Das Sehen und Hören auf Jesus, aber dann auch der Mut loszugehen und über den Bootsrand zu steigen. Ich weiß nicht, wo es bei Ihnen dran ist, heute Morgen oder in diesen Tagen über den Bootsrand zu steigen. Etwas anzupacken. Vielleicht ruft Jesus Sie heute. Komm, steig über den Bootsrand. Steig ein in die Mitarbeit. Hier in der Gemeinde, bring dich ein. Ihr Konfis, ihr habt tolle Gaben gekriegt von unserem Gott. Und er will euch gebrauchen. Komm, steig über den Bootsrand. Bring die Beziehung in Ordnung, von der du weißt, die ist im Eimer und es liegt auch in dir. Auch wenn es ein Aussteigen über den Bootsrand ist und du nicht weißt, wie nass es wird. Komm, steig über den Bootsrand. Ihr als Gemeinde, wagt, was Gott euch vor die Füße gelegt hat. Dieses Projekt, von dem ihr vielleicht ahnt, dass es dran ist. Komm, steig über den Bootsrand. Pack an, was dir Gott aufs Herz gelegt hat. Und du genau weißt, ja, es kommt immer wieder. Es lässt mich nicht los. Und vielleicht ruft Gott auch heute jemandem zu, steig über den Bootsrand, gang raus in den hauptamtlichen Dienst. Getreu dem Missionsbefehl von Jesus, gang raus in alle Welt und mache zu Jüngern alle Völker. In jedem Fall ist Jesu Ruf, komm her, eine Aufforderung zum Vertrauen. Komm her heißt nicht weniger als komm zu Jesus und lass deine falschen Sicherheiten los und wag ein Leben im Vertrauen auf Jesus. Jesus verspricht uns nicht, dass alles glatt läuft, wenn wir seinem Ruf folgen. Petrus hat ordentlich Wasser geschluckt. Und wenn wir einsteigen in die Mitarbeit, da kann es gut sein, dass ein paar Klassenkameraden von euch lästern, weshalb ihr jetzt euch in der Gemeinde noch einbringt. Das kann schon passieren. Aber Petrus ist auch nass geworden, kein Problem. Nass werden gehört, selbst bei einer Berufung, die Jesus ausspricht, dazu. Wenn wir auf eine Berufung Jesu hingehen, ist uns nicht versprochen, dass wir nicht nass werden. Aber wer im Hören und im Vertrauen auf Jesus etwas wagt, der darf auch gewiss sein, dass Jesus seine Hand zur Rettung ausstreckt. Selbst dann, wenn wie bei Petrus das Absaufen selber verschuldet ist. Am deutlichsten hat Jesus das am Kreuz getan, seine Hände ausgestreckt, um mich aus dem Sumpf meines Lebens herauszuziehen. Am Kreuz streckt Jesus seine Hände aus mit der Einladung, komm. Hier ist Vergebung. Du musst nicht länger mit dir tragen, was du nicht tragen kannst. Komm, hier ist Gnade, die Gnade Gottes in Person. Neuanfang möglich. Ewiges Leben ist möglich. Es heute schon beginnt im Glauben an Jesus und das einmal vollendet, wenn wir bei ihm sind. Komm, hier ist Rettung. Komm, hier ist Frieden mit Gott. Komm, hier ist ewig. Ich schließe und fasse zusammen. Highlights und Stürme. Beide haben in unserem Leben dieselbe Funktion, dass wir dahinter sehen. Hinter die geglauten Zelte in unserem Leben. Auf den, bis Hiob sagt, der den Himmel ausspannt und der auf Wellenbergen einherschreit. Blick auf Christus. Er, Jesus, ist das Highlight, das Licht der Welt. Der durch Highlights und auch durch die Stürme unseren Glauben stärken will. Amen.